Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit. Hallo Martin Gräfer.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Kollege.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen zu zwei Themen. Zum einen wollen wir ja über das Thema Arbeitskraftabsicherung sprechen und dann auch über das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht finden wir ja sogar eine Brücke zwischen beiden Themen. Ich würde gerne mal so einleiten, dass wir ja schon länger so einen Blick darauf haben, wie läuft eigentlich das Geschäft im Markt, auch im Vergleich zu den erwerbstätigen Zahlen. Und da können wir feststellen, dass wir auf Seiten der Erwerbstätigen in Deutschland ja nach wie vor eine ganz gute Story haben. Wenn man mal die Zielgruppe für BU und Co. sieht, dann sind das ja oft die Jüngeren. Wenn man sich die Statistiken anschaut, die machen so Bänder auf bis zum Beispiel Alter 34. Und da sind dann 12,5 Millionen Erwerbstätige in Deutschland zu finden.
Ja.
Und demgegenüber stehen dann in der letzten Statistik des GDV 467.000 Verträge Neugeschäft. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Also die Zahl scheint ja im Vergleich sowieso nicht so hoch zu den Erwerbstätigen. Wenn wir jetzt die Abgänge, über die wir vielleicht ja noch gleich sprechen, mal rausrechnen, dann bleiben netto 220.000 Verträge oder neue Kunden quasi, die dazugekommen sind. Wenn man das Verhältnis sieht, 220.000 zu 12,5 Millionen, da scheint noch was zu gehen, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, also Nachhaltigkeit, das ist vorhin angesprochen, eine nachhaltige Beratung von Kundinnen und Kunden, die beginnt ja eigentlich nach der Privathaftpflichtversicherung immer auch mit der Sicherung des Einkommens, also der Arbeitskraftsicherung. Ja. Und ich finde, dass das genau die Brücke ist, die wir auch brauchen, weil Nachhaltigkeit ja genau auch diesen Aspekt mit abdeckt, also dauerhaft und auf Zeit betrachtet, die richtige Beratung angedeihen zu lassen. Du hast völlig recht, wir haben immer noch einen riesigen Markt vor uns, der unterversorgt ist.
Ja, die Frage ist ja, woran liegt's? Also es liegt ja, wir haben ja eine Sondersituation, dass wir ja nur wenige Versicherungsbereiche haben, wo sich alle einig sind. Und ja, bei der Absicherung der Arbeitskraft gibt es ja keinen Verbraucherschützer, keine Stiftung Warentest, keinen Rater oder auch keinen Versicherer oder Vermittler, der sagt, das braucht man nicht, sondern alle sagen, neben der Privathaftpflicht ist die Absicherung der Arbeitskraft das Wichtigste.
Ja.
Und dennoch geht da die Story nicht so richtig voran. Wir haben bei der Privathaftpflicht, gut, die kostet nicht ganz so viel, da ist die Reichweite ja massiv höher. Da liegen wir aber eher bei 75-80% der Menschen, die so einen Vertrag brauchen, die auch einen haben. Und im Bereich der Arbeitskraftabsicherung haben wir nur einen Bruchteil der Versicherungsfähigen überhaupt erreicht.
Ja.
Jetzt machen wir uns ja schon ein bisschen länger auch zum Teil gemeinsam Gedanken darüber, woran kann das eigentlich liegen. Die Idee vielleicht, die man einbringen könnte, ist, dass wir uns zumindest aufgefallen ist, wir haben im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung, sage ich jetzt mal in dem Fall bewusst, also nicht Arbeitskraftabsicherung, sondern BU, ein anderes Vorgehensmodell in der Beratung als in anderen Vorsorgebereichen. Vielleicht skizziere ich das mal kurz. Wenn man eine Beratung zur Altersvorsorge macht, dann ermittelt man gesetzliche Ansprüche. Das ist so ein Standard, macht ja auch Sinn, um zu sagen, hier sieht man sofort, aha, bisschen wenig, da müssen wir was tun. Wenn man das im Bereich, ich sage jetzt mal, Krankentagegeld macht, dann kann man auch ausrechnen, gesetzliche Leistungen, bisschen wenig, stocken wir doch mal privat auf. Genauso bei KV-Zusatz oder bei Pflegeversicherung, überall geht man eigentlich ähnlich vor. Man spricht über vorhandenen Schutz, über dessen Qualität und Umfang und sagt, da müssen wir ergänzen. Aber in der BU machen wir das nicht. Warum eigentlich nicht?
Ja, bevor ich auf die Frage antworte, was denkst du denn, wie man es in der BU macht? Also wie machen das denn viele Maklerinnen und Makler in der BU? Wie hast du das früher gemacht?
Ja, also jetzt muss ich dazu sagen, in der Zeit, wo ich jetzt Makler war, das ist ja nun 30 Jahre her, da gab es noch keine Alternativen. Und da habe ich natürlich auch geguckt, wie sind die Ansprüche, die man hat. Es gab auch noch eine gesetzliche BU. Und da konnte ich diese Geschichte ja auch erzählen. Also was leistet die gesetzliche BU der Höhe nach und Inhalt nach, aha, reicht nicht aus, müssen wir tatsächlich ergänzen. Heute gibt es ja schon seit 2001 keine gesetzliche BU mehr, sondern nur die Erwerbsminderungsrente. Mhm. Und da wird jetzt gesagt, das Produkt geht gar nicht. Die müssen wir eigentlich ignorieren, weil die ist viel zu schlecht. Und man geht nicht so vor, dass man eben sagt, naja, die leistet eben nur knapp 1000 Euro im Durchschnitt. Das reicht nicht aus. Sondern man sagt, qualitativ schlecht, wir müssen auf eine BU.
Gut, aber jetzt ist ja der Punkt der Beratung, auf den du gerade abgezielt hast, ist ja der, und ich erkenne das ein bisschen anders, habe vielleicht auch eine andere Erfahrung jetzt gemacht als die, die du gerade schilderst. Fangen wir nochmal mit deinem Beispiel an. In der gesetzlichen Krankenversicherung, ergänzende private Krankenversicherung. Meine Beobachtung ist, dass gerade das Thema Krankentagegeld völlig stiefmütterlich bedient wird von persönlichen Beraterinnen und Berater, also nahezu überhaupt nicht zum Zuge kommt. Von großen und guten Ausnahmen natürlich immer abgesehen, soll sich bitte keiner persönlich angesprochen fühlen, der hier zuhört. Aber das Thema Krankenzusatzversicherung in Summe überlassen doch ganz viele Beraterinnen und Berater, das ist übrigens bei der Zahnversicherung stationär auch nicht anders, den Kunden selber, die das übrigens kaufen. Also das Grundbedürfnis, und das hat was mit Barrierefreiheit zu tun, sich eine Zahnversicherung zu kaufen, scheint deutlich höher zu sein als eine Berufsunfähigkeitsversicherung, obwohl so eine Zahnversicherung ja immer einen limitierten Schaden hat. Also das, was passieren kann, kann ein paar tausend Euro kosten, aber es wird nie in die Millionen gehen, auch nie in die Hunderttausende. Jedenfalls nicht, wenn du keine platinbesetzten Zähne dir einsetzen willst. Also ist das eigentlich ein begrenztes Risiko, aber irgendwie sichtbar, mindestens jeden Tag, wenn du vorm Spiegel stehst. So, ja. Und das kaufen Menschen sich und sie kaufen sich's online. Also wir betreiben das Geschäft Krankenzusatzversicherung ja auch als nach Art der Schadenunfall. Und ich kann dir sagen, wir haben da einen ordentlichen Bestand aufgebaut als kleiner Mittelständler. 90% unseres gesamten Neugeschäftes von Beginn an kommt über Online-Distributoren, also über Vermittlerinnen und Vermittler, die es nur online damit passiv anbieten, wo Kunden aktiv kaufen. In der BU ist es aber anders. Es gibt kaum barrierefreie, gute Zugänge in die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich kenne ganz wenige Portale und spontan fällt mir auch keins ein, aber ich bin sicher, ich habe schon welche gesehen, bei denen du wirklich eine richtig gute BU-Beratung online digital bekommst, bei der du Produkte auswählen kannst, vielleicht sogar online abschließen kannst und bei Bedarf ergänzt um einen Chat oder einen persönlichen Berater. Es gibt sie, jetzt fallen mir dann doch auch welche ein, auch von großen Online-Vergleichsportalen, die machen das übrigens wirklich gut, aber diese Barrierefreiheit ist noch nicht durchgängig. Also bist du auf den persönlichen Berater angewiesen. Und jetzt komme ich mal auf die Ausbildung des persönlichen Beraters. Wenn du dir mal die Ausbildung im Kaufmann für Versicherung und Finanzanlagen dir anschaust, dann ist für die Altersvorsorge 48 Seiten in den unterschiedlichen Lehrbüchern vorgesehen. Ich habe das extra für unseren Podcast mal nachgelesen. Und für die Arbeitskraftabsicherung sind es gerade mal 4 Seiten. Das heißt, wir haben uns die letzten Jahrzehnte spätestens seit 2004 massiv auf die Altersvorsorge und die ordentliche Beratung dazu konzentriert. Da stimme ich deiner These zu. Das scheint irgendwie gut zu funktionieren. Bei der Arbeitskraftsicherung ist es nicht in gleichem Maße der Fall. Übrigens analog haben wir es auch bei der rudimentären Ausbildung zum Versicherungsfachmann, Fachfrau. Auch da ist das Thema nicht drin. Dann haben wir noch einen weiteren Aspekt, der in der Altersvorsorge wegfällt. Das ist die Risikoprüfung.
Ja.
Also das Training dazu, wie man Menschen berät, ist ja häufig, ich gehe über gesetzliche Ansprüche, du hast es gerade geschildert, ich will gar nicht wiederholen, aber in der Arbeitskraftabsicherung, bei der BU, um uns bei der BU zu bleiben, spielt ja der Gesundheitszustand des Kunden eine ganz große Rolle. Ja. Und zwar eine hochrelevante. Du kannst auch nicht sagen, der 25-Jährige ist per se gesünder als der 35-Jährige oder 45-Jährige oder die Person, Mann oder Frau, spielt da keine Rolle, sondern da gilt es schon von Anfang an, über solche Themen zu sprechen. Und zwar idealerweise, bevor man in die Produktberatung einsteigt, um ungefähr zu wissen, welche Art von Produkt, welche Art von Lösung ist dann am relevantesten für den Kunden. Und dann gibt es den dritten Aspekt, und auch da stimme ich dir dann auch wieder zu, das ist, die BU ist alles und alles andere ist nichts. Wir haben ja selber unsere Erwerbsunfähigkeitsversicherung, also wir, die Bayerische, vor, ich glaube, 3 Jahren, manchmal kriege ich das mit der Zeit nicht mehr so richtig hin, eingestellt, weil Ladenhüter du musst ja bei jeder Rechnungszinsänderung wieder einen kompletten Update machen, als wenn es ein richtig viel verkaufter Tarif wäre. Ja. Ladenhüter will auch keiner in seinem Sortiment haben. Ich bin da sehr unglücklich drüber, weil ich persönlich denke, auch in der Kombination von EU und BU, also ist ja nicht immer nur das Oder, eine Kombination solcher Lösungen kann durchaus auch gerade für handwerklich tätige Menschen bezahlbarer sein, als jetzt nur eine teure BU, die ich mir einfach nicht leisten kann.
Ja, da haben wir, glaube ich, ganz viele Parallelen. Also das Thema, die Gesundheitsfragen ganz früh im Gespräch zu klären, bevor man in die Produktthematik einsteigt, Habe ich übrigens auch früher, vor 30 Jahren als Makler schon so gemacht, weil ich ja wusste, dass ich sonst meine ganze Arbeit vielleicht zum Teufel mache und da nichts draus wird. Nur hatte ich keine Risikoprüfungssysteme, sondern musste auf Erfahrung basieren. Aber das macht ganz viel Sinn. Das ist ja ein Teil zum Beispiel der Frustbringer und auch ein Teil, der in vielen Beratungen immer noch falsch gemacht wird, dass man das ans Ende stellt.
Ja, und aber auch da sind wir als Versicherer durchaus, haben wir eine Portion dazu beigetragen, dass das so ist, weil wir, und das ist jetzt der Moment, der dieser Tage kommen, mit dieser Tage meine ich nicht Montag bis Freitag, ich meine diese Zeit, in der wir gerade unterwegs sind. Ja. Ich habe heute noch einen Workshop zum Thema KI. Also alleine, was wir den Vermittlerinnen und Vermittlern an Hilfe mitgeben können, diese Risikoprüfung einfacher zu machen als über einen 20-seitigen Katalog mit 34 Fragen, die kompliziert sind, in eine Historie reintreten, die keiner mehr so richtig nach sich verfolgen kann, sondern wir haben neue Themen, neue Ideen, die wir an den Markt bringen müssen, als Branche den Vermittlern es leichter zu machen und Diagnosen zu stellen beziehungsweise Gesundheitsprüfungen durchzuführen ohne diese komplexen Strukturen, weil wenn ich gefragt werde, wo ich in den letzten 10 Jahren wann wie krank war, ja mal ganz ehrlich, also ja. Wer weiß denn das so genau?
Das ist nicht nur für die Vermittler eine Herausforderung, sondern für die potenziellen Kunden natürlich auch an der Stelle. Und das kennt ja auch jeder Praktiker. Und ich durfte mich ja viele Jahre mit Risikoprüfung beschäftigen, weil wir haben zufälligerweise mal so ein unbedeutendes Portal aufgebaut, wo ich heute ja nicht mal Eigentümer bin, Versdiagnose. Und da ging es ganz viel auch um solche Fragen und Gespräche. Und dabei habe ich eigentlich erstmal so richtig verstanden, dass diese differenzierte Gesundheitsfrage ja hauptsächlich einen Sinn hat, nämlich gar nicht nur die Neugier des Versicherers zu befriedigen, sondern eben die Möglichkeit zu bieten, möglichst vielen Schutz zu geben. Denn ich kann natürlich sehr viel einfacher fragen. Das haben wir ja haben wir mal investiert, auch als Business Angel in so ein InsurTech, was dann eben so eine Online-BU entwickeln wollte. Und da konnte man schon feststellen, ich kann natürlich einfache Fragensets entwickeln, die dann nur noch wirklich ein paar Fragen haben. Aber dann schmeiße ich auch ganz viele raus aus dem Prozess, die nämlich schon irgendwo Ja sagen. Weil ich dann nicht mehr weiter verzweige. Und diese weiteren Verzweigungen dienen nicht dem Stören oder dem Ärgern der Vermittler und Kunden, sondern tatsächlich, dass man möglichst viele in die Bücher kriegen kann. Ein Aspekt, den ich tatsächlich vorher gar nicht so richtig im Blick hatte. Mhm. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Thema BU-EU. Wir haben, ich glaube, seit 2005 habe ich mal damit angefangen, dann ein bisschen beiseite gelegt, dann seit 2012, aber durchgängig haben wir uns mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung beschäftigt, haben dann auch nochmal überlegt, wie kommt das eigentlich, dass die private Erwerbsunfähigkeitsversicherung so ein schlechtes Image hat und man aber eine Grundfähigkeitsversicherung akzeptiert, wo sich ja in der Leistungsphase überhaupt jetzt nochmal zeigen muss, ob die denn besser ist. Da kann man sicherlich, besser, schlechter ist ja der Falsch, glaube ich, die sind nicht vergleichbar. Aber man sieht ja in der gesetzlichen, dass die EU oder dort EMI durchaus funktioniert. Wir haben 1,8 Millionen Leistungsempfänger laufend und im letzten Jahr sind, glaube ich, knapp 140.000 oder 160.000 habe ich dazugekommen wieder. Also man sieht, das System funktioniert und mein Fazit daraus ist, als zwar 2001 die gesetzliche BU abgeschafft wurde, hat die Branche sehr viel Marketing darauf verwendet, zu sagen, ha, jetzt haben wir hier ein USP und hat eigentlich sehr stark inhaltlich gegen die EMI praktisch gearbeitet. Und dadurch kommen wir im Grunde in dem Beratungsablauf an eine Stolperstelle. Ich habe mir nämlich auch die Ausbildungsprogramme angeschaut übrigens, gerade eben, an eine Stolperstelle, dass man eben sagt, ich will mich von dem gesetzlichen Löwenrat, will eine BU empfehlen, rechne dann aus, der Kunde sagt, oha, ist ein bisschen teuer. Und dann plötzlich sage ich, naja, guck mal, gesetzlichen Anspruch gibt es ja auch noch. Also zusammengerechnet könnte es vielleicht reichen. Und das ist natürlich ein Logikbruch, weil ich jetzt auf einmal EU wieder als akzeptables Mittel ins Spiel bringe.
Ja, aber das ist jetzt wirklich ein Punkt, wenn ich da einhaken darf. Und das haben wir immer noch nicht überwunden. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte in der Branche. Aber also dieses Thema Risikoprüfung war für mich auch vor, ich weiß gar nicht, immer schon. Erste Thema, wenn ich über Arbeitskraftsicherung oder damals halt BU-EU-Absicherung gesprochen habe. Aber der Part ist Produktverkauf. Also dieser Produktverkauf, das ist wirklich Anfang und Ende guter Beratung. Also leider kein Anfang, eigentlich eher das Ende. Weil du halt versuchst, ein Produkt abzusetzen und das Produkt zu positionieren, zu argumentieren. Und in Wirklichkeit ist der Punkt der, viele können sich ja eine vollumfassende BU dann vielleicht auch gar nicht leisten. Ich meine, du hast vorhin über die bis 34-Jährigen gesprochen. Ich habe vier Kinder, aber zwei davon sind jetzt genau in dem Alter. Mein Sohn ist 29, meine Tochter ist 31. Ich habe mit denen auch über BU-Themen gesprochen und man sollte denken, die haben ja in der Vergangenheit auch ein bisschen Papa-BAföG bekommen, während sie studiert haben. Und die wissen ja auch, von wem das kommt, das Papa-BAföG, also indirekt durch meinen Arbeitgeber. Und deswegen, lang die Rede, kurzer Sinn, dass sie eigentlich gar nicht groß mit mir diskutieren, ob sie das brauchen. Also da war erst schon mal die grundsätzliche Frage, brauche ich das wirklich? Und hey, also bei meinem Sohn, der jetzt auch kein Großverdiener ist, aber auch nicht schlecht verdient, sind 120 Euro im Monat auch eine Menge Geld, nicht? Und da hat er sich schon gefragt, zusammen mit der Miete, die er bezahlt, ist das jetzt wirklich, und ich kriege ja auch nichts wieder zurück davon, kam auch gleich dazu, das ist schon auch eine große Position. Und wenn es um die Frage geht, was hast du eigentlich für eine Versorgung, ich finde die EMI, ich finde die super übrigens, also sie wird schlecht geredet, aber die gesetzliche Altersversorgung wird ja auch schlecht geredet, obwohl sie einen hochrelevanten Wert hat, einen hochrelevanten, den sollte man meiner Ansicht nach auch nicht schlecht reden, sondern wertschätzen und auch zu sagen, das ist eine tolle Option, nur es gibt halt ein paar Fakten, in Zukunft gibt es mehr Renten, also es gibt so viele Rentner und so wenige Beitragszahler, dass das Umlageverfahren ein Problem hat und in der gesetzlichen EMI hast du halt auch eine schöne Ergänzung dazu. Ja. Aber warum wird die EU verteufelt? Das hat wieder drei Effekte. Der erste Effekt ist, wenn du ein Hammer bist, ist jedes Problem Nagel, also für Produktverkäufer. Der zweite Effekt ist auch die Institutionen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, Dinge einzusortieren, haben die EU nach meiner Wahrnehmung eher schlecht geredet, da tritt ja eh nicht ein, leistet nicht. Und der dritte Effekt ist dann eben der, dass auch keiner mehr sich überlegt hat, wie kriegt man das jetzt an den Mann gebracht. Und im Wettbewerbsfall, also wenn ich jetzt gestern bei Michael Franke, also gestern meint vor 5 Jahren eine EU verkauft habe und dann kommt ein anderer Berater, das hast du da für einen Blödsinn gemacht, ich mache jetzt mal was Richtiges. Sowas kommt halt auch immer wieder vor und das ist falsch.
Ja, genau, also das sehe ich auch, diese Gefahr dieser Nachberatung in Anführungszeichen. Deshalb muss es ja gewisse Standards geben und das ist auch der Grund, warum ich mir gerade Ausbildungsprogramme anschaue. Ich bin ja auch Fachberat bei einer Akademie und der du auch aktiv bist und da müssen wir ein Stückchen ansetzen. Also eine ganz einfache Idee wäre zum Beispiel, wenn man sich diese grafischen Unterstützung in der Beratung anschaut. Ihr habt auch so eine auf der Website, das hat fast jeder. Dann geht man so da, ich habe nichts, dann habe ich Nettoeinkommen, dann kommt die Krankheit, dann habe ich Lohnfortzahlung, dann kommt Krankentaggeld und dann hat man schon die Abstufung auf Erwerbsminderung, Rente. Wenn man diese Grafik mal ergänzt, dass ja zwischen Arbeitsunfähigkeit und EMI ja die BU liegt, für die es kein gesetzliches Pendant gibt. Aber es gibt schon ein konkurrierendes System, das ist nämlich die Sozialleistung, also zum Beispiel das Bürgergeld. Ja. So, wenn ich die jetzt in diese Grafik mal aufnehmen würde und ein bisschen deutlich machen würde, hier wird gegengerechnet, dann würde ich schon sehen, aha, da gibt es schon einen Wert und ich muss schon in der Versorgung eine Ecke drüber kommen. Aber ich muss mir auch im Klaren sein, und das wissen viele auch nicht, auf das Bürgergeld kann ich mich ja nicht verlassen, weil dann ist ja alles andere, was ich mir bis dahin angespart habe und so weiter, hier erstmal vorweg. Ja. Auch einkassiert.
Aber genau das ist der Punkt. Also ich bin kein Fan davon. Ja, ich weiß, dass wenn man durchschnittliche Renten, BU-Renten sich anschaut, dass die mitunter unterhalb dessen liegt, was viele Menschen im Bürgergeld, also das ist viele, so viele sind es ja gar nicht, aber die Bürgergeld bekommen, da darunter liegt und angerechnet wird, da sagt man sich, ja, muss ich überhaupt irgendwas machen? Also ich bin wirklich kein Fan davon, das Bürgergeld einzukalkulieren als verlässliches Netz für meinen persönlichen wirtschaftlichen Schutz. Weil erstens, wer sagt uns denn, dass es das morgen noch gibt? Das hast du gerade schon mal angetönt. Und der zweite Aspekt ist, du wirst ja alles verlieren oder den größten Teil dessen, was du bisher angespart, erwirtschaftet hast, weil das Bürgergeld ja jetzt auch nicht irgendeine soziale Wohltat ist, sondern das bedarf ja auch eines Verbrauches vorhanden angesparter Mittel. Also da bin ich kein Fan von. Gilt übrigens auch für die Altersversorgung. Es gibt ja auch Beraterinnen und Berater, die sagen, was für ein Quatsch ist denn eine Altersversorgung, die unterhalb des Bürgergeldes liegt, die wird doch angerechnet. Ja, aber wer weiß denn, ob es das überhaupt noch gibt. Also da muss ich echt sagen, bin ich relativ entschlossen, das Thema völlig außen vor zu lassen. Super, wenn es das gibt. Schade, wenn dann angerechnet wird, aber immer noch besser angerechnet, als keine Versorgung zu haben. Da bin ich aber relativ einfach gestrickt. Ganz kurz noch zum Thema Grundfähigkeit. Warum ist es der Grundfähigkeit besser gelungen als der EU, nach meiner Wahrnehmung? Mhm. Und da muss ich auf einen Kollegen, der jetzt nicht von der Bayerischen ist, hinweisen, also der Kollege Gläsing-Dietmar, als ich zum ersten Mal erlebt habe, wie der die Grundfähigkeitsversicherung vorgestellt hat, habe ich kapiert, wow, das ist ja anfassbar, spürbar und du machst aus einem abstrakten Produkt, das aus einem Rechtstext besteht, plötzlich etwas, das ich glaube, verstehen zu können. Nicht? Also du erinnerst dich, er ist dann in die Knie gegangen, er ist einfach mal im Kreis gelassen. Also er hat vorgemacht, welche Grundfähigkeiten abhanden kommen müssen, damit es leistet. Es klingt so verdammt einfach. Ja. Und wir tendieren bei aller Komplexität dazu, auch einfache Lösungen zu bevorzugen. Und deswegen ist die Grundfähigkeit tatsächlich scheinbar das bessere Produkt, was sie natürlich nicht ist. Sie ist halt nur anders. Und Ähnliches gilt für diese funktionalen Invaliditätsversicherungen, die sich ja auch breit gemacht haben, auch als weitere Alternative zu unterschiedlichen Produkten. Und ich will weder dem einen Produkt noch dem anderen das Wort reden. Ich will nur sagen, dass diese Einkommenssicherung in welcher Form auch immer eher programmatisch als produktorientiert beraten werden muss.
Ja. Ja, also wenn man, also ich, die Wahrnehmung jetzt zur Grundfähigkeit schließe ich mich gerne an. Ich war auch dabei, als er das vorgeführt hat. Ich habe auch hier und da unterstützt, das Produkt mit in Beratungsprozesse hineinzubringen, weil wir ja auch so Vergleichsindizes entwickelt haben, wo wir mal auch Vergleiche herstellen konnten. Wie leistet eigentlich so eine Grundfähigkeit im Vergleich zu anderen Produkten in der BU? Da haben wir viel Zeit investiert. Allerdings ist das nicht ganz einfach zu beraten. Da ist eigentlich so ein bisschen die Sorge, dass Vermittler das zu sehr als Alternative so sehen, ohne dann nochmal zu erwähnen, dass die jeweiligen Beeinträchtigungen, die als Leistungsauslöser dann funktionieren, ich werde gleich auch grundunfähig hier, dass die ja eine erhebliche Erkrankung bedürfen. Also das, was man bei der EU sagt, ja Mensch, das ist ja ein Kopf- und ein Armprodukt, das ist die Grundfähigkeit an manchen Stellen ja auch. Ja, und weil ich darf mich eben nur noch, was Dieter Blasing davor gemacht hat, das darf ich nicht ein einziges Mal mehr schaffen. Ja? Also nicht mehrfach oder so.
Das hat er übrigens nicht gesagt. Ne?
Das hat er nicht gesagt, genau. Das hat er ausgelassen, den Punkt. Ja. Und wenn ich das immer erwähne an den Schadenbeispielen, wenn ich da Vorträge zu dem Thema mache, dann stelle ich schon fest, dass es nachdenkliche Gesichter gibt. Also ja. Grundfähigkeitsversicherung macht Sinn. Sie gehört auch ins Spektrum, finde ich. Aber sie gehört natürlich richtig erklärt. Ja. Damit man weiß, was man da als Verbraucher auch eben abschließt an Vertrag.
In der Gefahr hängt, dass ich jetzt springe. Ich will noch mal kurz auf die BU springen. Und dabei, ich habe vorhin über Barrierefreiheit gesprochen. Ne? Ja. Damit meine ich nicht das Barrierefreiheitsgesetz, das wir jetzt auch gerade auf Online-Seiten umsetzen, sondern ich meine Barrierefreiheit, gerade für die bis 34-Jährigen, so ein Produkt relativ leicht zu kaufen. Der Preis ist eine hohe Barriere. Und diese Barriere kann man überwinden. Und zwar sicherlich nicht, indem man noch 50 weitere Berufsgruppen einfügt, um noch differenzierter und detaillierter kalkulieren zu können. Und da fehlt mir die Bereitschaft zur Innovation am Markt. Innovation hat übrigens immer ihren Preis. Nehmen wir mal das Thema betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Frage der Einjährigkeitsprämie. Mhm. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die nicht gleichermaßen Altersrückstellungen beinhaltet, wie wir das heute kennen. Wir haben vorhin über die Krankenzusatzversicherung gesprochen. Meiner Wahrnehmung nach hat Zahn und Stationär nochmal einen Riesenschub gemacht, als das Thema Altersrückstellungen, ich will mal sagen, vertagt wurde, im Sinne von, die Beiträge steigen mit zunehmendem Risiko und das hat was mit Alter zu tun.
Ja.
Plötzlich haben viel mehr Menschen sich diese Produkte gekauft und auch geleistet. Ich bin selber ja aufgewachsen, auch bei einem Krankenversicherer, also ein Versicherer, der auch Krankenversicherung hat, gar nicht so wenig. Und da war immer klar, wenn die Leute in Rente gehen, kündigen die das übrigens, weil die Beiträge auch bei einer Altersrückstellung dann so hoch sind, dass sie sich die von der Rente gar nicht mehr leisten können. Mhm. Ich frage mich, wäre das nicht der nächste Innovationsschritt auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung, dort ein Produkt zu vermarkten, das eben nicht nur diese hohen Altersrückstellungen mit sich bringt, beziehungsweise dann natürlich auch nicht ähnlich provisionsgeladen ist. Und eine Einjährigkeitsprämie, davon gibt es ja einige Anbieter, die werden halt auch nicht viel verkauft oder wenn dann nur von echten Fans. In der betrieblichen BU macht sich das ein bisschen, was heißt breit, kann man gar nicht sagen, versucht sich das Fuß zu fassen. Ist übrigens auch ein Punkt, BU weiter zu stärken, ist die betriebliche BU. Aber auch im Grundsatzgeschäft, ich habe mir bei meinem Sohn mal angeguckt, das Beispiel hatten wir ja vorhin, 120 Euro, der hat BWL studiert und ist dann Berater geworden. Diese 120 Euro, die hat er nur gemacht, weil ich ihn gezwungen habe, also tatsächlich, also mental natürlich nur.
Genau.
Und dann hat er es halt
gemacht. Geführt.
Überzeugt, in dem Fall musste ich die Tastatur führen, aber überzeugt war er jetzt nicht. Und ich habe ihm einen Honorartarif natürlich angedeihen lassen. Ja. Und der Beitragsunterschied beim Honorartarif zum Provisionstarif war, ich glaube, 5%. Also überhaupt nicht relevant. Also Honorartarife helfen eben auch nicht. Also die Provision kann es dann auch wiederum nicht sein, alleine jedenfalls. Aber eine Einjährigkeitsprämie zu machen, oder es muss ja nicht Einjährigkeit sein, es kann auch drei- oder fünfjährigkeitsprämien sein, ähnlich wie wir das jetzt in der Krankenzusatzversicherung machen, könnte auch ein Aspekt sein, nur das wird nicht zur gleichen Provision führen, wie wir sie heute in der Berufsunfähigkeitsversicherung eben kennen.
Ja, also ich bin grundsätzlich ein großer Fan. Ich habe mich mit Einjährigkeitsprämie, also technisch einjährige Verträge, wie man sie nennt, eben schon selbst als Vermittler, also schon 30 Jahre her, mit beschäftigt. Da gab es die nicht in Deutschland, aber von anderen europäischen Anbietern, interessanterweise. Und wo ich da total von überzeugt bin, ist im Bereich der Risikoleben, weil die ja auch immer wirklich von vornherein ja temporär über einen gewissen Zeitraum benötigt wird. Ich muss dann auch kein Endalter festlegen, das ist auch ein Vorteil. Das heißt, ich kann das Ding durchlaufen lassen. Und bei der BU bin ich, also bei der KV macht das auch Sinn, also der Zusatzversicherung, wo ich eben skeptisch bin, bei der BU aus zwei Gründen. Zum einen, der Anstieg der Prämie ist hinterher sehr steil, also viel steiler als bei Risikoleben der Verlauf, weil eben die Invalidierungswahrscheinlichkeit nach hinten hin enorm hoch geht und dann geht auch die Prämie hoch. Also in den Zeiten, wo ich sie dann brauche, wird es immer teurer. Und das führt dann dazu, und das ist auch für den Versicherer nicht so gut, dass wir starke Selektionseffekte haben. Das heißt also, dass die wirklich sagen, oha, ich merke schon jede Menge, ich lasse das mal lieber, ich führe den Vertrag weiter, die führen den weiter. Die anderen sagen, jetzt habe ich den 3-, 4-, 5-fachen Preis, wie mal zu Beginn, jetzt kündige ich das.
Ja, verstehe ich total. Das ist auch ein wirklich relevanter Aspekt. Deswegen gibt es zur Einjährigkeitsprämie auch Staffeln, also man muss es nicht einjährig machen, man kann es auch über einen 5-Jahres-Zeitraum beispielsweise kalkulieren, das mildert den Effekt tatsächlich ab. Aber ich habe in meinem Berufsleben auch die Erfahrung gesammelt, dass Leute, die über 50 sind, möglicherweise Ansprüche erworben haben, geerbt haben oder an anderen Stellen Vermögen aufgebaut haben, die brauchen diese ehemalige 2.500 Euro BU-Rente in der Höhe gar nicht mehr, aber sie wollen trotzdem eine haben. Ja. Und ich will auch mal ein Beispiel nennen, ich habe auch eine BU für mich selber abgeschlossen, das war sogar eine fondgebundene BU mit einer Dread Disease-Komponente, das ist ein guter Pericon, habe ich dann gekauft. Mhm. Wenn ich mir die heute anschaue mit dem Monatsbeitrag, den ich da habe, im Verhältnis zu der Rente, wenn ich ehrlich bin, heute aufgrund meiner persönlich individuellen Situation, ist nicht übertragbar auf Dritte, brauche ich die eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt zu sagen, also bevor ich mir im jugendlichen Alter keine kaufe, weil sie zu teuer ist, ist das durchaus eine Option. Aber auch da bin ich genauso konsequent wie vorhin. Produkte helfen, keine Probleme zu lösen. Es ist aber eine weitere Variante, die möglich ist.
Ja.
Und deswegen, wenn man sagt, hey, Innovation braucht man, aber es darf sich nichts ändern, dann ist es, glaube ich, schwierig, die Versorgung zu verändern. Denn tatsächlich, und wir haben ja, also wir jetzt als Bayerische sind mittlerweile wirklich auch stark in der Dienst- und Fähigkeitsversicherung, wobei wir auch Architekten Aktuare versichern wollen. Überhaupt keine Frage. Die sind ja auch sehr schön günstig, Aktuare insbesondere. Das kommt, erstaunlich.
Ich verstehe auch nicht.
Aber das sind wirklich die günstigsten. Aber nein, wir versichern wirklich gerne jeden. Berufsunfähigkeit machen wir seit über 100 Jahren. Da haben wir auch, glaube ich, ein gerütteltes Maß an Know-how. Aber wir sind sehr stark in Dienst- und Fähigkeit und seit neuestem auch in der Soldatenversorgung. Und ich kann nur eins sagen. Das sind auch Leute, übrigens auch Zielgruppen, wahrscheinlich liegt auch deswegen unser starkes Wachstum da begründet, die haben ein anderes Bedürfnis und fragen auch sehr stark nach oder werden besser betreut, kann ich nicht beurteilen, aber wir haben da extreme Steigerungsraten. Ja. Und ich glaube schon, dass es in gerade den breiteren Bevölkerungsgruppen durchaus eine Überlegung wert ist, zu sagen, lass uns mal etwas innovativer an die Beratung rangehen, nicht mit der Provision im Fokus, das macht sowieso keiner, ich weiß, aber eher mit dem Bedürfnis im Fokus. Und dann, glaube ich, hat man auch bei unter 34-Jährigen nochmal eine deutlich bessere Chance. Und um auf das Beispiel meines Sohnes wiederzukommen, ich habe ihn dann gefragt, was wärst du denn bereit zu bezahlen? Das ist natürlich jetzt nicht keine Marktforschung, N gleich 1, aber er hat gesagt, 50, 60 Euro wäre schon bereit, 120 tun ihm weh.
Genau. Also ich finde das genau richtig, dass wir ringen müssen. Und wenn man bei aus den einjährig kalkulierten dann so Bänder, Jahresbänder macht, dann bin ich da schon gleich wieder mit im Boot. Das finde ich eine gute Idee. Ich glaube auch, dass, also ich würde jetzt gerne auch mal den einen oder anderen anstacheln. Ist vielleicht nicht ganz so in euren Sinne, was ich jetzt sage. Aber wenn man wirklich mal ausprobiert, wirklich so vorzugehen, wie man das auch in Altersvorsorge macht, mal die gesetzlichen Ansprüche, die ja, wie gesagt, knapp 100.000 Euro meistens liegen, zu errechnen, was man da an EMI-Anspruch hat, dann mal zu rechnen, was würde es kosten, diese Höhe aufzustocken durch eine private EU. Dann kommt man zum Beispiel auch durch zu einem verträglichen Beitrag. Natürlich nicht auf Schutzniveau der BU, das ist völlig klar. Aber die BU würde ich ja nicht auslassen. Die würde ich ja als Alternative hinstellen und würde sagen, oder wir lösen uns von diesem System. Und du willst eben schon deutlich früher Leistungen bekommen, nämlich wenn der Berufsbezug nicht mehr gegeben ist, krankheitsbedingt. Und dann würde ich das dagegen stellen. Dann hätte man natürlich auch für die, die jetzt sagen, BU ist mir zu teuer, immer noch die Möglichkeit zu sagen, dann hat er eben zwar nicht das hohe Schutzniveau, aber wenn es dann dahin kommt, was ja bei vielen Menschen dann auch tatsächlich der Fall ist, hat er wenigstens der Höhe nach eine vernünftige Versorgung und ist nicht auf die Grundsicherung angewiesen, die es dann noch gibt, wo wir dann wieder die Verwertung von eigenem Vermögen haben.
Und jetzt, Michael, du hast über Nachhaltigkeit auch sprechen wollen. Also da kann ich dir absolut nicht zustimmen, in dem, was du gerade gesagt hast. Wir müssen uns mit einem auch klar machen, die Leistungsauslöser in der Berufsunfähigkeitsversicherung, Dienstunfähigkeitsversicherung, haben sich in den letzten Jahren spürbar und ich würde mal sagen mittlerweile auch rasant verschoben.
Ja.
Und die psychischen Erkrankungen, die sind ein wesentlicher Aspekt heute für Berufsunfähigkeit. Vielleicht mitunter, auch das haben wir mittlerweile, ich würde noch nicht sagen festgestellt, aber beobachten wir immer wieder, dass auch temporäre Berufsunfähigkeiten schneller vorübergehen, wenn du halt eine psychische Erkrankung hast, aber sie sind eben letztlich da. Und deswegen stellt sich auch bei Nachhaltigkeit hier die Frage, was leisten denn Versicherer, was leisten Beraterinnen und Berater zur Prävention? Und jetzt will ich nicht sagen, dass alle Versicherungsmaklerinnen und Makler Yoga-Lehrer werden sollen oder Psychotherapeuten.
Nette Idee.
Also, das wäre auch wirklich blöd, weil also dann würde ich dem Anspruch ja selber überhaupt nicht genügen. Aber das macht schon einen Punkt. Ich glaube, das, was wir alle noch miteinander lernen dürfen, und zwar jetzt, nicht morgen oder übermorgen, sondern bitte jetzt, ist, wie beraten wir denn Berufsunfähigkeitsverträge über Dauer, über Zeitdauer hinweg? Wie tragen wir dazu bei, dass Menschen wissen, wie sie sich selber beeinflussen können, wenn es darum geht, lange wirklich auch nachhaltig arbeiten gehen zu können und Risiken zu vermeiden, was Ernährung, was Bewegung angeht. Und da, glaube ich, sind wir einfach noch nicht richtig gut. Wir sind super schon heute und du hast ja viele kritische Punkte auch schon für die Phase gerade vorhin dargestellt bei der Erstberatung und bei dem Abschluss. Und danach kriegt der Kunde, wenn er Glück hat, 20 Jahre, 30 Jahre lang einmal im Jahr ein Schreiben und ansonsten monatlich eine Abbuchung. Und wenn wir alle gemeinsam Glück hatten, anschließend irgendwann mal, jetzt ist der Vertrag beendet, vielen Dank für Ihre 30-jährige Kundschaft. Es ist nichts passiert. Und da, glaube ich, ist ein weiterer Punkt auch auf Dauer betrachtet, der heute nicht Teil des Produktes ist, der übrigens auch nicht einkalkuliert ist.
Das ist ja eine der Herausforderungen. Also das Thema jetzt ist eine wunderbare Überleitung zur Nachhaltigkeit, finde ich, weil wenn ich für eines brenne, dann nehme ich ganz genau dafür. Und Versicherer haben überlegenes Know-how, logischerweise, weil sie ja sehen, was alles schief geht hinterher und das auch genau analysieren. Und wie kriegt man dieses Know-how an die Menschen weitergegeben? Das ist ja nicht nur eine Frage bei BU, sondern oder bei Gesundheit, sondern auch bei anderen Themen. Aber gerade bei Gesundheit ist natürlich von ein ganz entscheidender Faktor, wie schaffe ich diese Brücke? Da gibt es Versuche ja. Auch Versicherer, die schon mal gesagt haben, ich mache da so einen Gesundheitsbonus rein, da gibt es eine App und so weiter. Aber wir haben immer wieder das Datenschutzthema. Es gibt aber auch Anbieter, die solche Gesundheits-Apps tatsächlich machen, wo viele Daten auch drin sind, wo man dann dem Versicherer auch in Kooperationsprojekten quasi die Erlaubnis geben darf, diese Daten auch einzusehen. Also in irgendeiner Form müssen wir dahin kommen, dass der Versicherer mehr Vertrauenspartner und auch Partner für Prävention wird in den Köpfen der Menschen. Ich glaube, dass die Menschen im Grunde nach das verstehen, auch offen sind, aber die Rahmenbedingungen sind nicht ganz einfach zu überbrücken.
Und auch da gilt wirklich das Hirnen. Also wir müssen wirklich noch viel besser hin. Also ich kann dir von gescheiterten Projekten berichten. Auch wir haben Apps eingeführt, Gesundheits-Apps eingeführt. Wir haben unsere Kunden animiert, in Bewegung einzutreten. Und jeder Kunde, der eine BU abgeschlossen hat, ich glaube, im vorletzten Jahr war das unser großes Thema, hat auch diese App kostenfrei bekommen. Wir haben dafür bezahlt. Also kostenfrei war die natürlich nicht, war auch gar nicht so preiswert. Der Wirkungsgrad war also 0, also wir rechnen ja gerne in Promille, aber da ist Promille ja wirklich nicht lustig. Und wir haben es überhaupt nicht durchsetzen können. Ich habe mich mit Krankenkassen unterhalten, ich habe mich mit KV-Anbietern unterhalten, was sie denn so tun. Und viele probieren darum und wirklich auch mit interessanten Themen und Ansätzen. Aber die Vielzahl von Gesundheits-Apps oder Beratungs-Apps scheinen wirklich nicht anzukommen. Und deswegen ist der Punkt, ich glaube, wir sollten und müssen und wir jedenfalls wollen uns das vornehmen für unsere nächste Next Generation BU. Wir wollen Beraterinnen und Berater überlegen, wie kann man die denn einbeziehen? Wie können die denn für ihre Community, denn die Kundinnen und Kunden, die sie geworben haben, sind Teil ihrer Community. Sie sind das Gesicht, die der Kunde kennt. Wie können wir sie denn einbeziehen in diese Themen? Und das hat, glaube ich, noch keiner probiert. Jedenfalls habe ich nicht wahrgenommen, wo ich da schon einen Best-Practice-Ansatz gefunden hätte, auch nicht in der Krankenversicherung. Wir übrigens natürlich auch nicht als Bayerische, aber vielleicht haben ja Leute, die heute hier zuhören, Lust, uns mitzuhelfen, auf den Weg zu bringen, wie kriegen wir das denn hin, diese Community zu vitalisieren, zu beleben. Weil ich glaube, das ist echt ein Aspekt, der sonst die BU schwierig macht, nicht? Also wenn ich mir unsere Schadenannahmen anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, ob die dauerhaft getragen sind, wenn sich das Thema der psychischen Erkrankungen nochmal weiter nach oben entwickelt. Also heute liegen wir da ordentlich und gut, aber keiner kann ja, hat ja die Zukunftskugel. Ich weiß, Aktuare haben die, aber manchmal sind Zahlen ja auch anders als Realitäten. Also lange die Rede, kurz der Sinn. Ich glaube, Nachhaltigkeit beginnt auch dann, wenn man den Abschluss getan hat, regelmäßig Verträge der Wartung zu unterziehen und Menschen zu involvieren, zumindest die Lust darauf haben. Und warum macht der Makler, der in Hannover seine Community hat, nicht auch Community-Veranstaltungen? Die können ja heute auch virtuell sein oder mit Videos. Gestern Abend war ich noch lange unterwegs, habe ich zum ersten Mal dieses VIO 3 von Google gesehen. Mhm. Kennst du das?
Also kennen wir übertrieben, aber schon mal.
Kannst du auch gar nicht kennen, ist in Deutschland gar nicht zugelassen, also noch nicht. Mhm. Erste Testen jetzt damit, hat man mir zumindest erzählt. Also damit kannst du innerhalb weniger Minuten Filme herstellen, die, also Wahnsinn, reale Filme, das ist wirklich beängstigend, euphorisierend zugleich. Ja. Warum nicht Instrumente wie das auch nutzen, um näher an den Kunden ranzukommen? Und aber als Berater, weißt du, nicht als Versicherer. Mhm. Ja, viele Kunden wissen ja nicht, ob sie bei der Bayerischen oder bei der Fürfaminzia versichert sind. Die haben ihren Vertrag bei Michael Franke gemacht. Und da wissen sie, dass sie gut aufgehoben sind. Also die Integration und dann in nachhaltige, dauerhafte Beratung.
Ja, also absolut d'accord. Weil ich glaube, über diese Community-Gedanken, die gibt es ja, diese Communities. Und der Link zur Versicherung, der muss halt auch, könnte da sein. Und damit könnte man auch entsprechende Mehrwerte bieten. Also, ihr werdet da schon wahrscheinlich ja an Paketen basteln oder zumindest gedanklich dran basteln. Was kann man Vermittlern zur Verfügung stellen oder wie kann man sie neudeutsch enablen, das zu tun? Finde ich total spannend, weil das Bewusstsein, das Interesse steigt ja, weil die Gesundheit ja nicht gerade gestiegen ist, ja. Also da haben wir ja eher mehr und mehr amerikanische Verhältnisse. Nicht nur, weil es Psyche, sondern auch tatsächlich so, was Body Mass Index und so weiter angeht.
Ja, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner.
Ja, ja, komm, also.
Halte ich mich gerade übertrieben, den Kram. Aber zugegebenermaßen, ich mache ja hier, bin ja quasi vertraglich verpflichtet, jedes Jahr eine Vorsorgeuntersuchung durchzuführen. Und jetzt habe ich die auch zum ersten Mal seit 5 Jahren gemacht. Und das Ergebnis war, ich will mal sagen, erkenntnisgewinnbringend. Und auf eine Art und Weise, die mich dazu geführt hat, mein Verhalten ist tatsächlich zu ändern. Also in 6 bis 8 Monaten erkennst du mich nicht wieder.
Ja, super.
Da werde ich dann schwarze Haare haben, weil das ist.
Genau. vielleicht nochmal weiter zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir gesprochen über das Thema Nachhaltigkeit BU. Da geht sicherlich einiges. Die Ideen finde ich auch gut. Da tüfteln einige Versicherer ja dran, wie kriegt man das in die Produkte rein. Jetzt haben wir da ja ein Phänomen bei dem Stichwort Nachhaltigkeit, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch die 3 Buchstaben erwähnt, ESG oder ESG, dass die BaFin ja gerade was festgestellt hat. Die ist ja unter die Mystery-Shopper gegangen und hat etwas festgestellt, was uns beide ja total überrascht, ne, dass nämlich die Nachhaltigkeitsabfrage nicht so sonderlich konsequent durchgeführt wird. Ne? Das wussten wir ja vorher schon. Und auch da ist natürlich eine spannende Frage, warum ist das Thema so unsexy? Jetzt seid ihr ja ein Versicherer, da riecht man ja schon 10 Kilometer gegen den Wind, dass ihr euch da mehr Gedanken zu macht, als vielleicht der ein oder andere Versicherer, wenn man mal eure Projekte anschaut. Was sind Punkte, warum scheuen Vermittler dieses Thema in der Breite?
Naja, also erstmal gibt es gute Gründe dafür. Also vielleicht mal unsere Erfahrung ist, es interessieren sich mehr Kundinnen und Kunden für das Thema als Vermittler. Interessant, das hast du nicht oft, wenn ich ehrlich bin. Das hast du aber hier. Seit 2016 versuchen wir da ja wirklich Akzente zu setzen im Rahmen dessen, was so ein Mittelständler eben kann. Mit Pangea Live als eigener Marke genau dafür. Das ist ein interessanter Aspekt. Aber warum machen Vermittlerinnen und Vermittler das nicht wirklich zu ihrem Kernthema? naja, jetzt guck dir doch bitte mal an. Also du machst diese vorgegebene Nachhaltigkeitsberatung, also Präferenzabfrage, und dann schau mal an, die Kriterien auch aus der Taxonomie und aus der Frage, was ist wirklich nachhaltig, führen dazu, dass es kaum ein Angebot am Markt gibt. Die Regulatorik hat völlig überzogen.
Ja.
Und durch dieses, also man will viel Gutes und am Ende kommt eigentlich dabei raus, dass man lieber gar nichts macht als dieses viele Gute. Ich habe großes Verständnis für Beraterinnen und Berater, das gefällt mir nicht, aber ich habe großes Verständnis, weil auch wir haben Fonds bei unserer Pangea Live. Also wenn du halt neue Immobilien baust, nachhaltig gebaut, mit ESG-Kriterien, also Kindergarten, Ladeinfrastruktur und so weiter und sozialer Wohnungsbau, immerhin in Deutschland aktuell so rund 2000 Wohnungen, an deren Bau wir beteiligt mit dem Fonds sind, nach der Taxonomieverordnung null nachhaltig, also gar nicht, überhaupt nicht. Klar, die Nachhaltigkeit erst gemessen wird, wenn Verbrauchswerte da sind, also ein Jahr nach Bezug, davor nicht. Ist natürlich völliger Quatsch, führt aber dazu, dass auch der Wirtschaftsprüfer, der ein Testat dazu macht, sagt, nachhaltig gleich null. So, wenn du jetzt diese entsprechende Abfrage gestaltest, dann kommt dieses Produkt da gar nicht vor und schon stellt sich die Frage, was bietest du da eigentlich an? Also ich glaube, die BaFin beschwert sich über das Ergebnis regulatorischer Arbeit, zu Recht. Und die Regulatorik muss auf Wirkung gedrillt werden, weniger auf Formalismus. Also wir brauchen viel mehr Wirkung, wir brauchen viel mehr Veränderungsbereitschaft und weniger Reporting und Formalismus.
Ja, also da sprichst du in der Thematik ja jetzt durchaus mit jemandem, der da offene Ohren hat und auch daran arbeitet, an Sichtbarkeit. Wir kennen das Problem an vielen Stellen ja, dass die regulatorische Nachhaltigkeit mit der realen wenig zu tun hat. Manchmal sogar überhaupt nicht, sondern gegenteilig ist. Und dass manches ja dann eben praktischerweise auch, wie bei zum Beispiel Staatsanleihen, ausgeblendet wird, was der Staat in der hübsche Sachen macht, wie LNG-Terminals und so weiter, existiert ja anscheinend gar nicht. Oder Gas ist jetzt grün.
Und ja, solche Atomenergie ist ja auch grün, ne? Europäisch betrachtet ist Atomenergie auch grün.
Genau, also wunderbar. Und es gibt darüber hinaus ja sehr viele Projekte, die Sinn machen. Also das, was ihr beschrieben habt, ja auch bei euch, wir haben ja ein bisschen recherchiert vorher. Auch sozialer Wohnungsbau, vor allen Dingen im Mix, wenn man das sieht, wie das Konzept aussieht, finde ich sehr gut, weil das ja ein ganz wesentlicher Faktor ist, um Ghettos auch zu vermeiden, dass man den Mix hinkriegt. Die Menschen müssen sich begegnen und mehr Nachhaltigkeit kann ich schon gar nicht unter Menschen schaffen, als genau das zu erreichen. Und auch, wenn man Kitas und so weiter sieht, dann haben wir ein Riesenthema. Man spricht von Frauenquote. Aber tatsächlich muss man natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass beispielsweise Frauen natürlich auch genauso aktiv und auch schnell wieder in wenn sie möchten, ja, in den Erwerb zurückkommen können oder auch von mir aus in Karriere. Und dazu gehört natürlich auch, dass Zuverlässigkeit herrscht, zum Beispiel im Bereich Kinderbetreuung. Und sonst hilft mir ja eine Quote auch nicht viel, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und da kann man sehr vieles tun, was ja eindeutig zu Nachhaltigkeit, nachhaltigen Aspekten zählt. Jetzt können wir natürlich auf die Regulatorik nicht so ganz schnell Einfluss nehmen. Wir wollen aber jetzt, wir als Franco Bormerk mit unserem Nachhaltigkeitscore, wollen aber diese Bemühungen der Versicherer, die ernsthaft auch nachhaltig sind und eben vielleicht nicht in der Regulatorik sich spiegeln oder in der Taxonomie, die wollen wir eben halt tatsächlich in die Bewertung einbeziehen und sichtbar machen. Weil ja nur so kommen wir ja voran. Das ist ja ein Teil unseres Jobs, Qualitäten sichtbar zu machen. Und daher, wie gesagt, das finde ich bemerkenswert. Nicht alles davon haben wir bisher berücksichtigt, wollen aber immer mehr. Weil man muss natürlich auch in diese Gespräche reinkommen und aufzeigen, was geht denn überhaupt. Ihr habt beispielsweise das Thema, was uns auch aufgefallen ist, grohe Wasserstoppsystem, was in einer bestimmten Produktlinie dann ja praktisch mit verfügbar ist. Drin, das ist ja schon mal eine ganz starke Prävention, die dort stattfindet. Und in den Überlegungen, die wir auch zu dem Thema haben, wir hatten es gerade bei Gesundheit, kann der Versicherer natürlich auch grundsätzlich bei Schadenverhütung vieles tun, weil oft Know-how fehlt. Siehst du da ähnliche Chancen, jetzt auch um Vermittler einzubinden, stärker auch als Berater für diese Themen beim Bau, wenn gebaut wird oder vielleicht noch vorher beispielsweise?
Also total. Also ja, ich wünsche mir natürlich auch Vergleichsportale. Michael, das ist ein Thema, das wir ab und an schon mal hatten gemeinsam, die diese Art von ich nenne es mal noch Innovation, wobei ehrlich gesagt so richtig innovativ ist es gar nicht, aber die diese Art von Innovation auch sichtbar machen. Ja. Und da brauchst du, glaube ich, auch echt mal ein paar kreative Ideen, auf die ich jedenfalls noch nicht so richtig gekommen bin. Nehmen wir diesen Groesenska, der ist aber nur ein Teil von Präventionsthemen. Also um es hier aufzulösen, wir haben eine All-Risk-Deckung, die natürlich im Maklermarkt kaum nachgefragt wird, weil sie in keinem Vergleichsportal zu finden ist. Dann findest du die Gebäudeversicherungen. Und diese All-Risk-Deckung in der Gebäudeversicherung, eingeschlossen Haushalt, Privathaftpflicht, wenn der Kunde sich, wenn er das möchte, ich möchte das zum Beispiel, ich werde demnächst umziehen, dann werde ich so einen Groesenskart mir auch einbauen lassen. Da ist der Groesenskart mit drin. Was macht der? Das ist ein Werkzeug, das misst den Wasserdurchlauf im Zulieferungssystem, also nicht im Heizungskreislauf, sondern im Wasserkreislauf, und stellt fest, wenn zu Zeiten, in denen normalerweise kein Wasser entnommen wird, Wasser durchfließt, das können auch kleine Mengen sein, dann löst er einen Alarm aus und stellt die Wasserzufuhr selber ab. Das heißt, er verhindert nicht den Schaden, aber er minimiert ihn dramatisch. So ein Groesenskart kostet, je nachdem, wo du ihn online kaufst, zwischen 800 und 900 Euro oder zwischen 700 und 900 Euro. Mit Einbau bist du bei so 1.000, 1.200 Euro. Der ist bei diesem Produkt mit drin, und zwar nicht als Werbebeigabe, sondern als kalkulatorischer Teil dieses Versicherungsproduktes. Und wir wollen damit das Thema der Nachhaltigkeit fördern. Weniger Wasserverbrauch, das ist nicht der Punkt, sondern eher tendenziell Nachhaltigkeit, dass die Versicherungsprämie eben dauerhaft auch bezahlt werden kann. Wir werden jetzt Ende des Jahres unter dem Stichwort Prime Home neue Produkte anbieten in der Gebäudeversicherung. Die haben sogar Vorsorgebudgets drin. Also in der Unfallversicherung kennt man das bei uns vielleicht schon. Da kriegst du einen Fahrradhelm, wenn du das Vorsorgebudget nutzt. Du kannst einen Fahrradkurs machen, also unterschiedliche Themen, die dir helfen, möglichst Schäden zu reduzieren oder sie ganz zu verhindern. Bei unserer neuen Prime Home wird es so sein, dass du ein Vorsorgebudget hast, um das Rückstauventil überprüfen zu lassen. Du kannst einen Check deines Dachs machen und unterschiedliche Präventionsthemen. Da sind Budgets drin, die nicht einen Versicherungsfall voraussetzen, sondern die du abrufen kannst. Und idealerweise, daran arbeiten wir noch, brauchst du gar nicht das Geld abzurufen, sondern wir schicken dir den Handwerker und zahlen den direkt selber. Wir sind ja gerade im Gespräch mit denjenigen, die normalerweise Schäden reparieren, die das dann eben machen, ohne dass ein Schaden ist. Das freut die auch, dann haben sie nochmal ein zusätzliches Geschäftsfeld. Alles Dinge, die im Maklermarkt wahrscheinlich keine große Nachfrage finden werden, weil sie im Vergleichsportal schlecht abzubilden sind und deswegen aber auch trotzdem nicht weniger wertvoll sind.
Jetzt muss man ja irgendwo anpacken. Also wir haben ja mit unserem Score erstmal so einen ersten Wurf gemacht, wo wir jetzt einen Ansatz gefunden haben nach lange Tüfteln, wo wir eben natürlich Regulatorik auch mit abbilden, aber auch Punkte schon darüber hinaus. Aber das ist ein erster Wurf. Wo wir gerade dran sind, das kann ich schon mal spoilern, dass wir genau das auch auf der Produktebene runterbrechen wollen, stärker. Und da eigentlich interessiert sind daran, genau an solchen Konzepten, dass wir das besser nachvollziehen können. Wir müssen eine objektive Bewertungsgrundlage haben, aber wir wollen praktisch Indikatoren nicht nur über alles, also Versicherer mit allen Produkten, sondern wir wollen auch Indikatoren im Bereich zum Beispiel Komposit, Leben und KV separat stärker herausarbeiten. Und je mehr natürlich jetzt geboten wird, desto mehr haben wir eine Chance, auch dann das in diese Bewertung reinzubeziehen. Wir bringen diese Indikatoren ja dann nicht nur in eines der marktführenden Vergleichsprogramme, sondern wir stellen es bei uns ja auch immer auf der Website zur Verfügung, also für jeden. Da muss man sich vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber das wären alles Punkte, die schon mal darauf einzahlen würden. Und da wir das Thema Nachhaltigkeit auch als Rater voranbringen wollen, wären das natürlich Themen, wenn schon solche Ansätze da sind, da gibt es ja nicht so viele von, die sich da so viel Gedanken machen, dann wollen wir das gerne auch befeuern, um halt aus diesem Klischee rauszukommen, da wird mal irgendwie ein Baum gepflanzt. Was ja nicht schlecht ist, ich will das Baumpflanzen nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil, aber es muss natürlich einen stärkeren Bezug zu dem eigentlichen Versicherungsthema haben.
Ja, ich glaube, ein Hebel, den man noch hebeln kann, ist, wann sind die ganzen Dinge wirklich also authentisch? Und das hängt doch auch in unserer Branche von handelnden Personen ab. Also wie authentisch sind handelnde Personen? Und ehrlich gesagt, ich greife mich da selber an die Nasenspitze. Die Transformation geht ja an mir auch nicht ganz vorbei. Und ich würde noch nicht sagen, dass ich da bin, wo ich sein möchte. Aber ich glaube, das davon ist getragen, machst du nur etwas, um es verkaufen zu können, oder machst du etwas, weil du eine gewisse Überzeugung hast und glaubst, damit einen Beitrag leisten zu können? Und da sind, glaube ich, Versicherungsvereine durchaus, haben eine etwas größere Chance, machen es nicht per se besser, aber haben eine etwas größere Chance, dauerhafter zu denken, weil sie ja auch nicht in Quartalszahlen berichten müssen, weil sie keine internationalen Eigentümer haben. denen sie im Wesentlichen einen Return of Invest bieten müssen, also eine Aktiendividende. Aber das müssen die Personen halt auch mal leben, ausgeben. Ja.
Genau, das ist, darin stecken natürlich auch Chancen, wie im Unternehmertum natürlich auch, wo schon die Menschen auch mehr Einfluss haben. Wenn es jetzt rein Konzerne sind, dann muss das Management sich nach anderen Faktoren richten. Und das ist, kann dann schon mal das Fähnchen im Winde sein. Ne? Wenn jetzt Vielfalt gerade angesagt wird, dann wird die Fahne rausgehängt, alle Websites geschmückt, kommt aus Amerika der Wind rüber, ach nee, das ist doch nicht so toll, dann wird er ganz schnell wieder abgebaut. Und das findet man ja bei Menschen, die mit eigener Überzeugung handeln, eher nicht.
Ja. Gut, die sind natürlich auch angreifbarer, ne? Also das ist klar. Und am Ende hast du halt das Unterschiedsmodell zwischen, das hört sich jetzt viel böser an, als es eigentlich meine, zwischen Söldnern, die auch so alle 3 Jahre irgendwie auch mal die nächste Stufe anstreben, also jetzt gerade so in meinem Metier, oder zwischen Überzeugungstätern, die natürlich auch nicht jedermann gefallen. Also ich meine, weil man halt dann auch, wer ich nenne es jetzt mal Haltung zeigt, entblößt sich natürlich, ist nicht mehr so diplomatisch, nicht angreifbar. Aber Ende sind es aber Ecken und Kanten, die ja auch Spaß machen. Also nehmen wir so Dietmar Bessel, über den wir vorhin gesprochen haben. Wie hat er den Markt verändert mit seiner Authentizität? Ja. Und er hat den Markt weit über den Volksverbund hinaus verändert. Also, und dafür würden mir jetzt viele Persönlichkeiten einfallen, ja. Interessanterweise ganz viele von Versicherungsvereinen.
Ja, also ich glaube, da können wir beide ein Lied von singen, dass wenn man Meinung sagt, das ist ja quasi bei uns sogar Geschäftsmodell, dass man da nicht everybody's darling ist. Aber da muss man sich halt entscheiden. Und vielleicht noch letzter Punkt. Das Thema, obwohl wir darüber ja noch lange sprechen können, spannende Themen. Teil der Konzepte, wo ihr investiert habt, war auch das Thema, Kita war angesprochen, beispielsweise soziale Wohnungseinheit mit Preisdämmung. Dann aber auch zum Beispiel begrünte Dachflächen mit Photovoltaik. Jetzt könnte man noch begrünte Fassaden ergänzen. Sind das auch Punkte, wo ihr euch vorstellen könnt, das auch zu Prämienfaktoren zu machen? Also wenn ein Gebäude entsprechend auch nachhaltig ausgestattet ist, was ja auch einen Beitrag liefert. Wir könnten jetzt noch so ein bisschen Entsiegelung noch dazu nehmen, also dass auch Versickerung, ich glaube, das habt ihr auch irgendwo stehen, genau, Versickerung eine Rolle spielen kann, auch ganz wichtig zur Prävention und zur Schadenvermeidung. Sind das auch prämienrelevante Faktoren für das?
Ja, ich fürchte, dass die Antwort jetzt total langweilig und spießig rüberkommt. Nur die Prämienfaktoren sind Dinge, die das kalkulierbare Risiko finanzieren. Also Risiko ist ja eine Unsicherheit, die kalkulierbar ist.
Ja.
Und wenn ein Faktor auf das Risiko einwirkt, sei er groß oder klein, dann muss er sichtbar sein. Also nehmen wir mal das Beispiel, früher war es so, oder heute, früher war es sogar richtig so, wer eine Garage hat, der hat in der Kaskoversicherung eine niedrigere Prämie gehabt, als der keine Garage hat, ungefragt danach, ob das Auto auch reinstellt. Mittlerweile hat man herausgefunden, also jedenfalls bei uns in unseren Risikomodellen, dass es nahezu keine Rolle mehr spielt, ob du eine Garage hast oder nicht. Es gibt kaum einen feststellbaren versicherungstechnischen Unterschied. Mhm. So, also das ist genau der Punkt. Wenn diese Merkmale dazu dienen, dauerhaft Risiko zu differenzieren, dann werden sie auch in die Prämie einfließen. Leider kommt nur eben ein Punkt dazu, und jetzt komme ich wieder auf den Großenskat, der kann das leisten, Daten. Du musst, um Risikopunkte auch prämienmäßig erfassen zu können, Informationen haben, Daten haben. Also ich habe keine Ahnung, ob blonde Autofahrerinnen oder Autofahrer besser fahren als Schwarzhaarige, weil es niemand erfasst.
Ja.
Aber könnte ja sein. Ich meine, ich glaube es nicht. Also wenn überhaupt dann die Blonden oder die Melatenblonden. Die Melatenblonden, kennst du den Begriff, ne?
Ich kenne nur Altersblond, das bin ich.
Ja, du bist auch Melatenblond. Ich finde Melatenblond ist super. Das ist einer der ältesten Friedhöfe Deutschlands, nämlich in Köln. Der Melatenfriedhof. Und da sind die Menschen, die also Melatenblond sind, die sind, ja, den Rest muss ich nicht erzählen. Aber du bist ja noch jung. So, lange die Rede, kurzer Sinn. Wenn solche Faktoren dazukommen, dann kann man die berechnen und dann werden die auch einen Einfluss nehmen. Wir werden halt wahnsinnig sensibel und aufpassen, dass wir genau diese Faktoren auch mitbekommen. Und dieser große Senskat, der misst es. Und der könnte für eine sehr viel individuellere Prämienfindung dienen. Dafür ist aber noch zu wenig im Einsatz. Und da wird es auch noch andere Themenfelder geben, bei denen man helfen kann und auch Prämien finden kann.
Okay, ja.
Über einen Teil haben wir leider nicht gesprochen, das ist die Zeit auch was davon gehört. Ich würde gerne über Wald sprechen.
Über Wald?
Ja, aber das schaffen wir heute nicht mehr.
Ja, ich hätte schon mal eine Anregung, zumindest wenn ihr solche tollen Wohnprojekte macht, die wir wirklich recht gut finden. Da ist ein guter Mix drin. Könnte man noch ergänzen, dass man dann jeweils je Projekt auch einen Tiny Forest, einen Mini-Wald dazu pflanzt.
Ja, ja, finde ich echt eine super Idee, weil Wald hat übrigens auch was mit BU zu tun.
Okay.
Und zwar eine ganze Menge. Zwei Punkte noch ganz kurz am Ende dazu. Also wenn du wenn Wald ist vielleicht ein großes Wort, Aufforstung, Bäume. Machen wir es mal bei Bäumen. Städte, die stärker mit Bäumen beseelt sind, und Konrad Adenauer hat das aus Köln ja schon wunderbar gemacht mit dem Kölner Ring, den er begrünen hat lassen und die Qualität des Wohnens in Köln verbessert hat, führt dazu, dass die Menschen weniger gestresst sind, weil die Temperaturen und bei der Klimawandel deutlich positiver sind. Also du baust Stress ab. Stressabbau dient für nachhaltige Arbeitsfähigkeit, wenn ich es mal so mathematisch, technisch ausdrücken darf. Vielleicht bist du auch ein bisschen glücklicher. Also ein Wald oder viele Bäume in der Stadt helfen auch bei der Frage der langfristigen Arbeitsfähigkeit, des Stressabbaus. Das Gleiche gilt natürlich, wenn du waldnah wohnst, da waren wir beide schon öfter unterhalten, dann sind Waldspaziergänge, insbesondere wenn es so Urwälder sind, die wir ja auch in Deutschland haben, muss man gar nicht denken, die dienen auch einem wahnsinnigen Stressabbau. Ja. Übrigens auch ein Grund, mein jüngster Sohn hat dieser Tage Geburtstag, wird 11 Jahre alt, der kriegt von mir, also natürlich bekommt er mehr Geschenke, aber er kriegt unter anderem 110 Bäume geschenkt, 11 ging nicht, ist auch kein Wald, 11 Bäume ist kein Wald, oder? Nee. Aber 110 Bäume können schon Wald werden.
Ja.
Und ich finde das ein wirklich witziges Geschenk, gar nicht mal so preiswert übrigens. Aber das zeigt halt auch, wenn man junge Menschen daran führen kann, ich hoffe, dass sie sich darüber freuen wird. Der Podcast wird ja ausgestrahlt nach seinem Geburtstag, also falls er ihn hören sollte. Das Ganze hat
viel. Ich verrate bis dahin nichts. Ja, also den Tipp können wir, glaube ich, beide teilen. Da haben wir uns ja schon öfter darüber unterhalten, mal nicht nur kurz durch den Wald durchgehen, sondern ein bisschen länger, mehr Zeit mitnehmen und auch vielleicht das Handy nicht unbedingt mitnehmen und das mal wirken lassen. Der Wald hat eine Eigenschaft, einen für sich einzunehmen, und man relativiert das Zeitgefühl, und das wirkt natürlich sehr stark auch entstressend dabei. Also man kommt da eigentlich, wenn man länger drin war, nicht raus, ohne dass man im positiven Sinne sich besser fühlt.
Ja.
Ja, das war dann vielleicht ein guter Schlussakkord. Ich danke dir sehr für das Gespräch, fand ich sehr spannend. Und ich denke, gerade zu diesen Themen AKS und auch Nachhaltigkeit bleiben wir im Gespräch. Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.